Unsere, erstmal herzlichen Dank, Herr Klaus Remme. Unsere Kollegin Gesine Dornblüte ist auch in der anderen Leitung, hat im Prinzip zugehört. Und deshalb geht die erste Frage natürlich dahin, nehmen wir das auf, was Klaus gerade vorgegeben hat. Die Moskauer Reaktionen zunächst ganz hart, aber das war eigentlich zu erwarten, oder wie bewerten Sie das?
Ja, Präsident Putin hatte ja vorab schon angekündigt, dass Russland kein Öl mehr liefern wolle in Länder, die den Ölpreisdeckel einhalten. Und heute hat eben sein Sprecher Peskow gesagt, man wolle jetzt die Lage erstmal analysieren und dann mitteilen, wie man vorgehen wolle. Von der russischen Botschaft in Washington hieß es, wir sind davon überzeugt, dass die Nachfrage nach unserem Öl auch weiter anhält. Und da wird Russland vor allem eben auf Abnehmer wie Indien und China setzen. Der Kollege Klaus Remme hat es erläutert. Auch diese Länder sind, wenn das Öl auf dem Seeweg transportiert wird, von Reedereien und von Versicherern abhängig. Und wenn das nicht unbedingt ihre eigenen sind, dann befinden die sich eben diese Unternehmen zum großen Teil in den Ländern der G7. Und die dürfen dann eben kein Öl transportieren, das teurer ist, als es der Deckel vorsieht.
Kommen wir jetzt zu der Frage, wie sieht das denn in der Ukraine aus? Ich habe heute in den Agenturen gelesen, die Ukrainer sagen, 60 ist immer noch viel zu viel, wir wollen das viel preiswerter haben.
Ja, sie hätten natürlich lieber einen niedrigeren Deckel gesehen, um eben die russische Wirtschaft schneller zu zerstören, wie Andrei Yermak sagte, der Leiter der Präsidialverwaltung der Ukraine. Also eine Obergrenze von $30 wäre ihnen lieb gewesen, aber auch so sei der Preisdeckel ein schwerer Schlag für Russlands Wirtschaft, so Andrei Yermak.
Kommen wir nochmal zu einem anderen wichtigen Thema, das ist ja das Atomkraftwerk Saporischschja und die Frage ist, wie geht es dort weiter? Es gibt ja so erste Zeichen, dass möglicherweise, aber das ist wirklich jetzt meine Frage, hinter den Kulissen geredet wird und dass es da Bewegung gibt. Die AEA-Chef Grossi hat sowas gestern mal anklingen lassen. Was wissen Sie?
Nein, es ist ja bekannt, dass IAEA-Chef Grossi seit Wochen versucht zu vermitteln und da auch pendelt zwischen Kiew und Moskau. Er hat jetzt gestern in einem Zeitungsinterview gesagt, er sei optimistisch, dass es bis Ende dieses Jahres eine Lösung geben könnte. Russland habe Interesse daran. Es geht um eine Schutzzone. Die Ukrainer fordern den Abzug des russischen Militärs. Russland hat ja das AKW besetzt und da auch schweres Gerät tatsächlich deponiert, direkt im Atomkraftwerk. Und Grossi sagt, der Abzug des Militärs, das werde in jedem Fall Teil sein dieses Abkommens. Und nun gab es schon wiederholt Gerüchte über mögliche Vorbereitungen für einen Abzug der russischen Truppen aus dem Atomkraftwerk. Bisher waren das nicht mehr als Gerüchte. Gestern berichtete nun das russische Exilmedium Medusa unter Berufung auf eine anonyme Quelle im Umfeld des Kreml über einen möglichen Deal. Man muss dazu sagen, Medusa ist gewöhnlich gut unterrichtet und gut informiert. Und Medusa berichtete nun, und das ist interessant, kommt wieder Öl ins Spiel, Russland soll bereit sein, sein Militär abzuziehen aus dem Atomkraftwerk, wenn es im Gegenzug Garantien bekomme für einen sicheren Öl- und Gastransit durch die bestehenden Pipelines durch die Ukraine. Das ist bisher aber noch absolut nicht bestätigt.
Ich frage Sie, macht das Sinn? Könnte das die Interessen von beiden Seiten berücksichtigen? Denn die entscheidende Frage wird ja auch sein, dass die Ukraine möglicherweise wieder Strom kriegt aus diesem Atomkraftwerk.
Ja, das ist ganz sicherlich im Sinne der Ukrainer, dass die Russen sich zurückziehen. Was nun diesen Öl- und Gastransit angeht, da gibt es viele Unbestimmte. Besteht die Möglichkeit, dass dort manipuliert wird und der Transit unterbrochen wird und dann sich beide Seiten, Russen und Ukrainer, gegenseitig die Schuld in die Schuhe schieben. Also das ist insgesamt erstmal, würde ich sagen, eine wackelige Konstruktion. Wenn aber das AKW Saporischschja tatsächlich wieder vollständig unter ukrainischer Kontrolle wäre, dann wäre das natürlich auch für das Stromnetz und die Energieversorgung eine große Erleichterung. Die Ukraine lebt ja in der Erwartung von wiederholten, groß angelegten Raketenangriffen. Zuletzt am 23. November hatte Russland da weite Teile der Energieversorgung lahmgelegt. Und es gab auch heute wieder Luftalarm in weiten Teilen des Landes, auch in Kiew. Und von den Gouverneuren in der Ukraine heißt es, dass 8 Regionen mit Raketen und Artillerie heute angegriffen worden seien. Bekannt ist, dass Kramatorsk im Gebiet Donetsk im Osten von Raketen getroffen wurde. Dort soll ein Industriegebiet getroffen worden sein. Details sind aber noch nicht bekannt.
Gesine Dornblüte, ganz herzlichen Dank für diese aktuellen Informationen heute.